Herzlich willkommen zu unserer heutigen Betrachtung. Wir nehmen uns heute eine Präsentation vor, die Sie uns geschickt haben. Es geht um Arbeitssicherheit und Recht in der Pflege. Ja, ein komplexes, aber doch enorm wichtiges Feld.
Absolut, da steckt viel drin.
Genau. Die Unterlagen, die decken ja einiges ab. Pflegestandards, was passiert, wenn Fehler passieren, also Fahrlässigkeit und Haftung. Dazu sehr konkrete Fälle, aber eben auch schwierige Themen wie Gewalt oder wenn Patienten die Nahrung verweigern.
Und die Leihenpflege natürlich auch, die Angehörigen.
Stimmt, das kommt noch dazu. Unsere Aufgabe heute, wir filtern für Sie mal so die Kernpunkte raus. Was sind die entscheidenden rechtlichen Leitplanken im Pflegealltag? Wo lauern vielleicht auch Fallstricke? Eins wird, glaube ich, schnell klar. Die Erwartungen an Pflegekräfte wachsen und die Menschen sind, ja, rechtlich sensibler geworden.
Das kann man wohl sagen. Pflege ist heute oft ein Balanceakt.
Okay, fangen wir doch mal an. Ein Punkt in den Unterlagen sticht da ziemlich heraus. Oft fehlt im Berufsrecht so eine ganz klare Abgrenzung, wer was genau darf und muss, aber gleichzeitig steigen die Anforderungen. Warum sind da Pflegestandards so eine Art Rettungsanker?
Ja, das ist absolut zentral. Rechtlich ist es halt so, jeder Patient hat Anspruch auf Pflege, die dem aktuellen Wissensstand entspricht. Das steht sinngemäß auch im BGB, im Bürgerlichen Gesetzbuch.
Okay.
Und Pflegestandards sind da quasi die Wegweiser. Sie übersetzen dieses, abstrakte Recht in ganz konkrete Handlungsanweisungen für die Praxis.
Verstehe. Also machen Sie es greifbar.
Genau. Sie sorgen dafür, dass neue wissenschaftliche Erkenntnisse auch wirklich ankommen, geben methodische Sicherheit bei den Abläufen und berücksichtigen eben auch, was Gerichte vielleicht schon entschieden haben. Im Grunde definieren sie, was gute Pflege im rechtlichen Sinne bedeutet.
Und für Streitfälle?
Ja, da sind sie der Knackpunkt. Sie sind bei Auseinandersetzungen oft das Maß aller Dinge. Wenn im Haus klare, aktuelle Standards fehlen, schauen Gerichte, was ist denn allgemein so der anerkannte Stand der Wissenschaft und Technik? Wer da zum Beispiel noch spritzt wie vor 20 Jahren, der hat dann echt ein Problem.
Okay, das leuchtet ein. Aber was ist, wenn ein Pflegender jetzt denkt, dieser Standard passt hier gerade nicht. Oder wenn die Situation vielleicht eine Abweichung erfordert. Man kann ja nicht immer stur nach Schema F vorgehen.
Genau, das ist ja die Realität. Aber hier wird's dann, heikel. Jede Abweichung von einem etablierten Standard, gerade wenn der per Dienstanweisung gilt, muss die Pflegekraft schriftlich begründen.
Und dokumentieren.
Und bedingt. Das ist keine Bitte, das ist eine Pflicht. Es gibt ja für viele Bereiche diese etablierten Expertenstandards, etwa vom DNQP, diesem Netzwerk für Qualitätsentwicklung. Denken Sie an Sturzprophylaxe oder Wundmanagement, solche Dinge.
Und wenn die Doku fehlt oder lückenhaft ist, was dann?
Dann wird's gefährlich. Das kann im Prozess die Position des Klägers, also des Patienten oder der Angehörigen, massiv stärken. Im Extremfall führt das zur sogenannten Beweislastumkehr.
Das klang schon im Originalskript wichtig. Beweislastumkehr, das klingt technisch. Aber was heißt das wirklich konkret für die Pflegekraft oder die Einrichtung?
Also, normalerweise gilt ja, wer klagt, muss den Fehler und den Schaden beweisen. Der Patient oder seine Angehörigen müssen darlegen, da war ein Fehler und deshalb ist dieser Schaden entstanden.
Okay, das ist der Standardfall.
Richtig. Aber bei groben Fehlern, und das können eben Pflegefehler genauso sein wie ärztliche Fehler, da dreht sich der Spieß um.
Aha.
Plötzlich muss die Klinik oder das Heim beweisen, dass alles korrekt lief. Oder dass der Schaden auch ohne diesen Fehler eingetreten wäre.
Das ist ja eine Riesenhürde.
Absolut. Und fehlende oder schlechte Dokumentation macht diesen Gegenbeweis dann fast unmöglich. Man steht dann quasi mit leeren Händen da und muss das Gegenteil dessen beweisen, was der Patient behauptet. Das ist wirklich ein echter Gamechanger vor Gericht, der oft unterschätzt wird.
Die Doku ist also nicht nur lästiger Papierkram?
Nein, sie ist die wichtigste rechtliche Absicherung. Ganz klar.
Das unterstreicht die Verantwortung nochmal enorm. Damit sind wir ja direkt beim Thema Fahrlässigkeit. Wann haltet denn eine Pflegekraft fahrlässig? Was sagt das Gesetz?
Das Gesetz sagt relativ einfach. Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt.
Mhm.
Im Pflegealltag heißt das, ich muss alles berücksichtigen, was ich über den Patienten und seine Situation weiß oder, wichtig, wissen müsste.
Mhm.
Ich muss auf dem aktuellen Stand sein, was Pflegewissen und Technik angeht.
Und wenn nicht?
Dann liegt eine Verletzung der Sorgfaltspflicht vor. Die Beispiele in den Unterlagen sind ja teilweise wirklich erschütternd. Da wird ein Narkosemittel falsch gespritzt, ein Bein muss amputiert werden.
Schlimm.
Ja. Oder jemand wird schlecht reanimiert, Medikamente werden verwechselt, es kommt zum allergischen Schock. Oder auch die Organisation ist so schlecht, eine Nachtwache für 2 Stationen, das stand da ja auch, dass Gefahr quasi vorprogrammiert ist. Das alles ist Sorgfaltspflichtverletzung, also Fahrlässigkeit.
Und die Folgen? Sie sprachen von Haftung. Die Unterlagen unterscheiden da ja Strafrecht und Zivilrecht. Können Sie das für uns kurz aufdröseln?
Genau, das sind 2 verschiedene Paar Schuhe, muss man klar trennen. Im Strafrecht, also im Strafgesetzbuch, da geht es um die Strafe für den Täter.
Also für die Pflegekraft zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Das kann eine Geldstrafe sein oder im schlimmsten Fall sogar Gefängnis. Delikte, die hier eine Rolle spielen, wären Körperverletzung, auch die fahrlässige Tötung, unterlassene Hilfeleistung, Freiheitsberaubung oder auch die Misshandlung von Schutzbefohlenen.
Okay.
Eine Besonderheit ist hier vielleicht noch, viele pflegerische Maßnahmen, denken Sie an eine Spritze, sind ja erstmal rein rechtlich Körperverletzungen. Sie sind nur dann erlaubt, wenn der Patient wirksam einwilligt. Das basiert auf seinem Selbstbestimmungsrecht.
Verstehe. Und das Zivilrecht?
Im Zivilrecht, im BGB, geht es dagegen um Wiedergutmachung für das Opfer. Also Schadenersatz für materielle Schäden, denken Sie an Behandlungskosten, Verdienstausfall und eben Schmerzensgeld für das erlittene Leid, für die Schmerzen.
Und wie kommt man daran?
Da gibt es 2 Wege, sozusagen. Entweder über den Pflegevertrag, da haftet die Einrichtung für Pflichtverletzungen ihrer Leute, oder direkt über das Deliktsrecht, also wenn Leben, Körper oder Gesundheit verletzt wurden. Hier haftet erstmal der Handelnde selbst, also die Pflegekraft, aber meistens haftet eben auch die Einrichtung für ihre Mitarbeiter.
Und die Einrichtung haftet für die Fehler der Angestellten immer?
Grundsätzlich ja. Das nennt sich Haftung für Verrichtungsgehilfen. Man kann sich das vorstellen wie beim Kapitän, der ist ja auch für die Crew verantwortlich.
Okay.
Die Einrichtung kann sich aber entlasten, exkulpieren, sagt man juristisch. Sie muss dann nachweisen, dass sie das Personal sorgfältig ausgewählt, angeleitet und überwacht hat. Aber die Hürden dafür sind ziemlich hoch.
Das glaube ich.
Und interessant ist hier auch die Verjährung. Ansprüche aus dem Vertrag, die verjähren oft schon nach 3 Jahren. Ansprüche wegen Körperverletzung aber erst nach 30 Jahren. Das zeigt, wie lange solche Fehler einen verfolgen können.
30 Jahre, wow.
Ja.
Und übrigens, auch Krankenkassen können klagen, wenn sie zum Beispiel hohe Folgekosten wegen eines Pflegefehlers hatten, etwa bei einem Druckgeschwür, einem Dekubitus. Die wollen ihr Geld dann natürlich zurück, nie Gefälle. Zum Beispiel diese Frau Schmerzlich, die im Park stürzt.
Ja, der Fall, die gequälte Frau Maria Schmerzlich. Eine Pflegerin will ihr auf eine Bank helfen, verliert aber, so steht's da, aus nicht erklärlichen Ursachen das Gleichgewicht. Die Frau stürzt.
Und das Ergebnis?
Laut den Quellen? Haftung. Die Begründung war wohl, solche Stürze bei geplanten Hilfsstellungen müssen eigentlich vermeidbar sein. Diese unerklärliche Ursache hilft dann nicht weiter. Wieder ein Beispiel, wo eine genaue Dokumentation des Hergangs vielleicht geholfen hätte.
Verstehe. Und der andere Fall? Die demente Frau Traurig im Bad?
Die vergessliche Ehefrau Frau Hedwig Traurig. Eine demente Frau, man wusste, sie ist sturzgefährdet, war auch kurz vorher erst gestürzt, wird kurz im Bad allein gelassen. Die Hilfskraft will nur schnell den Toilettenstuhl holen.
Und sie stürzt natürlich?
Prompt? Das wurde als klare Fahrlässigkeit gewertet. Bei einem bekannten hohen Risiko darf man so jemanden eben nicht allein lassen. Auch nicht für ein paar Sekunden. Das war ein klarer Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht und damit auch eine Vertragsverletzung des Heims.
Und dann gab es ja auch die wirklich tragischen Fälle. Das mit dem heißen Bad?
Ja, das letzte Bad der Oma Hildegard Kalt. Eine 87-jährige Bewohnerin erleidet schwerste Verbrühungen, weil sie in über 50 Grad heißes Wasser gesetzt wird. Sie stirbt Wochen später daran.
Oh Gott.
Die Pflegerinnen hatten die Temperatur nicht geprüft. Das ist juristisch eine fahrlässige Tötung. Eine ganz elementare Sorgfaltspflicht wurde da missachtet. Die Folgen können gravierend sein. Strafverfahren, hohe Schmerzensgeldforderungen und eventuell nimmt der Träger die Mitarbeiterinnen sogar noch in Regress, fordert also Geld von ihnen zurück.
Heftig. Und der andere Todesfall? Mit der Zahnprothese?
Der ruhige Schlaf des Herrn Professor Eckzahn. Ein Mann stirbt an einer Lungenentzündung, weil seine Zahnprothese unbemerkt in den Rachen gerutscht war. Auch hier die Bewertung: fahrlässige Tötung und Körperverletzung.
Warum?
Weil die Mundpflege offenbar mangelhaft war und, ganz wichtig, bei der Verschlechterung seines Zustands kein Arzt hinzugezogen wurde. Das zeigt eben, wie wichtig auch scheinbar einfache Routinen sind und das Beobachten und Reagieren.
Diese Fälle zeigen ja eher individuelle Fehler. Aber die Unterlagen sprechen auch ein, ja, systemisches Problem an. Gewalt in der Pflege. Was steht denn dazu drin?
Ja, das ist wirklich ein düsteres Kapitel mit einer wahrscheinlich hohen Dunkelziffer. Die Quellen nennen eine Hochrechnung von 350.000 Fällen von Gewalt durch Personal pro Jahr in Einrichtungen. Das ist schon eine Hausnummer.
Unglaublich.
Aber Gewalt geht eben auch von Bewohnern oder Patienten aus gegenüber dem Personal oder passiert sogar unter Kollegen.
Und was zählt alles als Gewalt? Nicht nur Schläge, oder?
Nein, bei weitem nicht. Die Formen sind vielfältig. Natürlich Schlagen, Stoßen, sexuelle Übergriffe, aber eben auch die mittelbare, die strukturelle Gewalt. Vernachlässigung, also notwendige Maßnahmen einfach unterlassen. Jemanden gegen seinen Willen ruhig stellen mit Medikamenten, Hilfsmittel wegnehmen, Zwangsernährung, Fixierungen ohne Genehmigung, unnötige Katheter legen. All das ist Gewalt.
Und die Ursachen beim Personal?
Oft Überlastung, Frust, vielleicht auch private Probleme, Burnout, Mobbing im Team. Die Quellen geben ja auch Beispiele. Eine Pflegerin wird von einem Bewohner gewürgt, ein Pfleger missbraucht eine wehrlose Patientin.
Was kann man da tun?
Die Botschaft der Unterlagen ist da ganz klar. Wer Gewalt wahrnimmt oder auch nur vermutet, egal von wem, gegen wen, muss handeln. Ansprechen, dokumentieren, eingreifen. Je nach Schwere muss man dann Vorgesetzte informieren, die Heimaufsicht oder sogar die Polizei und Staatsanwaltschaft. Wegschauen ist keine Option und kann selbst rechtliche Folgen haben.
Also Zivilcourage zeigen.
Unbedingt. Und Prävention ist natürlich entscheidend. Frühwarnsysteme entwickeln, Deeskalationstrainings anbieten.
Ein ganz anderer Bereich, der auch vorkommt, ist die Pflege zu Hause durch Angehörige, die sogenannte Laienpflege. Welche Rolle spielen da die Profis laut den Unterlagen?
Ja, die Laienpflege wird immer wichtiger, das ist klar, schon wegen der Demografie. Professionelle Pflegekräfte haben hier eine absolute Schlüsselrolle. Sie machen natürlich die fachlich anspruchsvollen Pflegemaßnahmen, klar.
Aber nicht nur das.
Nein, ganz wichtig ist ihre Funktion als Anleiter, als Berater und Schulungsinstanz für die pflegenden Angehörigen. Denken Sie an Themen wie Wundversorgung, rückenschonendes Arbeiten, Medikamentengabe, wie gehe ich mit Demenz um und so weiter.
Also Wissen weitergeben.
Genau. Die Profis müssen die Angehörigen anleiten, aber auch realistisch einschätzen. Was können die überhaupt leisten? Und sie müssen auf Überforderung achten. Denn, und das ist wirklich wichtig, die professionelle Pflegekraft bleibt für den delegierten Pflegeauftrag mit in der Verantwortung.
Ach so. Sie haftet also mit?
Sie haftet mit, wenn etwas schief geht, weil die Anleitung schlecht war oder der Angehörige erkennbar überfordert war und nichts unternommen wurde. Und ganz klar, ärztlich verordnete Maßnahmen wie Spritzen, Infusionen, das dürfen Laien sowieso nicht übernehmen. Das muss die Fachkraft machen.
Und wenn die Profikraft merkt, das klappt zu Hause nicht gut?
Dann muss sie Alarm schlagen. Das dokumentieren, mit den Angehörigen sprechen, den Arzt informieren, notfalls auch den medizinischen Dienst der Kassen, den MDK.
Okay, verstanden. Bleibt noch ein letztes, großes Thema aus den Unterlagen, ein ethisch und rechtlich extrem schwieriges. Wenn Pflegebedürftige die Nahrung verweigern, was sagen die Quellen dazu?
Ja, ein sehr, sehr heikles Feld. Nahrungsverweigerung kann ja unglaublich viele Gründe haben. Körperliche, klar, Schmerzen im Mund, Schluckstörungen, vielleicht lässt der Geruchs- oder Geschmackssinn nach.
Oder psychische.
Genau. Psychische Gründe sind häufig. Depressionen, Demenz, manche vergessen schlicht, wie man isst. Oder sie haben Wahnvorstellungen, glauben, das Essen sei vergiftet. Es kann aber auch Protest sein, ein Wunsch nach Autonomie, vielleicht sogar ein Sterbewunsch. Oder auch soziale Gründe spielen eine Rolle. Einsamkeit, Verlusterlebnisse, das Gefühl, nicht respektvoll behandelt zu werden.
Eine riesige Bandbreite an Ursachen.
Absolut. Und die Folgen sind natürlich gravierend. Austrocknung, Dehydration, Mangelernährung, Schwächung, höhere Infektanfälligkeit. Der allererste Schritt muss deshalb immer sein, die Ursache klären. Wer ist betroffen? Ist die Person überhaupt noch einwilligungsfähig? Gibt es vielleicht eine Patientenverfügung, die was dazu sagt? Gibt es einen Betreuer?
Und wenn jemand nicht mehr selbst entscheiden kann, aber dringend Nahrung bräuchte? Stichwort Zwangsernährung, das klingt schon furchtbar.
Das ist es auch. Und es ist die absolute Ultima Ratio. Rechtlich ist das extrem streng geregelt. Zwangsernährung gegen den natürlichen Willen ist nur als ärztliche Maßnahme zulässig und auch nur unter ganz engen Voraussetzungen.
Nämlich?
Erstens, es muss eine massive Gesundheitsgefahr drohen. Zweitens, die Person kann aufgrund einer psychischen Krankheit oder geistigen Behinderung die Notwendigkeit nicht verstehen, ist also nicht einsichtsfähig. Drittens, alle anderen Versuche, Überzeugung, andere Mittel müssen gescheitert sein.
Und dann kann der Arzt einfach loslegen.
Nein, nein, auf keinen Fall. Ganz entscheidend, es braucht fast immer eine Genehmigung vom Betreuungsgericht. Einfach so machen geht nicht. Das wäre Nötigung oder sogar Freiheitsberaubung, wenn die Person dafür festgehalten oder fixiert werden muss.
Auch wenn eine Vorsorgevollmacht da ist?
Selbst dann. Eine Vorsorgevollmacht muss solche ärztlichen Zwangsmaßnahmen und potenziell lebensgefährlichen Eingriffe ganz ausdrücklich erlauben. Sonst darf der Bevollmächtigte dem nicht zustimmen. Das ist eine hohe Hürde.
Das Verfahren ist sicher aufwendig.
Ja, Antrag beim Gericht, oft wird ein Verfahrenspfleger bestellt, der die Interessen des Betroffenen vertritt. Es braucht einen Sachverständigen, Gutachten von einem Arzt, dann die Anhörung und der Beschluss muss die Maßnahme ganz genau festlegen, Art Dauer. Die Quellen nennen hier eine Maximaldauer von 6 Wochen für eine Genehmigung, dann muss neu geprüft werden. Das zeigt, wie hoch die Hürden sind und wie stark das Selbstbestimmungsrecht geschützt wird. Selbst wenn es für Außenstehende lebensgefährlich erscheint.
Das war jetzt wirklich ein dichter Ritt durch die Rechtslandschaft der Pflege. Wenn wir das mal versuchen zusammenzufassen, die Unterlagen malen schon ein Bild von enormer Verantwortung für Pflegekräfte, oder?
Definitiv.
Klare Standards und vor allem eine lückenlose, sorgfältige Dokumentation sind eben keine bürokratischen Übungen, sondern existenziell wichtig zur Absicherung. Fehler können gravierende straf- und zivilrechtliche Folgen haben. Und Themen wie Gewalt oder Nahrungsverweigerung, die fordern ethisch und rechtlich extrem heraus.
Absolut, das wird sehr deutlich.
Was heißt das jetzt für Sie, der uns zuhört? Es macht, glaube ich, deutlich, ein Bewusstsein für diese rechtlichen Rahmenbedingungen ist unerlässlich als Profi in der Pflege, aber genauso als Angehöriger oder auch als potenzieller Patient selbst.
Genau. Und es unterstreicht die Bedeutung von ständiger Weiterbildung, von einer guten, offenen Kommunikationskultur im Team und von klaren Prozessen, um Fehler überhaupt zu vermeiden. Das Recht ist eben kein abstraktes Gebilde, das irgendwo weit weg ist, sondern es ist tief im Pflegealltag verankert.
Es schützt ja auch.
Es schützt Patienten, absolut. Aber es definiert eben auch klare Pflichten und Grenzen für die Pflegenden und die Einrichtungen. Das muss allen Beteiligten immer wieder klar sein.
Vielleicht eine letzte Frage zum Nachdenken, die uns die Unterlagen zwar so nicht beantworten, die sich aber irgendwie aufdrängt. Wir sehen ja überall steigende Anforderungen, oft knappe Kassen, Personalmangel. Wie kann man denn ein System schaffen, das einerseits die Rechte und die Würde der Pflegebedürftigen schützt, aber gleichzeitig die Pflegenden nicht unter diesem Druck zerbrechen lässt und ihnen die Sicherheit gibt, die sie für ihre unglaublich schwierige Arbeit brauchen, auch die rechtliche Sicherheit?
Das ist wohl die große Zukunftsfrage in der Pflege. Eine einfache Antwort gibt es da sicher nicht.
Nein, sicher nicht. Mit diesem Gedanken entlassen wir Sie für heute. Bleiben Sie gesund und gut informiert.